Nein, das erkennt jetzt der Roboter selber, weil er zu Softdrink jede Menge Synonyme, eben Dose und Packung und so weiter, sich herholen kann und erkennt plötzlich, die Welt kann selber aufpassen. Das heißt, wir schaffen endlich Freiheit für die Roboter und das wird uns super weiterhelfen in der Krankenpflege, im Haushalt und in vielen, vielen, vielen anderen Bereichen wird es uns wirklich weiterbringen.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Christoph Holz. Christoph Holz ist Informatiker, Raumfahrttechniker, Startup-Gründer und ein echter Cyborg. Und er entfaltet die Komplexität der digitalen Welt auf eine einzigartige und ich würde auch sagen humorvolle Weise. Seine spannenden Gedankenexperimente werfen nicht nur einen Blick auf den größeren Kontext, sondern zeigen auch die ganz persönlichen Auswirkungen auf jeden Einzelnen. Als Redner, Podcaster und Hochschullektor nimmt Christoph uns die Angst vor Veränderung und gibt uns zahlreiche übertragbare Anregungen für eine Zukunft, die er so klar und verständlich gestaltet wie kaum ein anderer. Und ich freue mich zum zweiten Mal auf einen Podcast, der war bereits in der Folge 65 zu Gast. Und ich sage wieder erneut, ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christoph Holz. Hallo Christoph.
Ja, Robert, vielen herzlichen Dank für diese zweite Einladung und diese sehr freundliche Begrüßung. Also wenn du das sagst, muss das natürlich stimmen.
Ich hoffe, dass es stimmt. Es gibt ja eine gewisse Recherche, aber nicht alles, was man recherchiert, muss ja stimmen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte man dich fragen? Und da dachte ich mir, wie blickt man in die Zukunft, beziehungsweise was müsste in der Zukunft geschehen, damit du sagst, ich habe Angst vor der Zukunft, natürlich auf technologischer Sicht.
Also in der Zukunft, da müssten wir mit unseren Fernrohren so gut werden, dass wir alle Meteoriten finden könnten. Und wenn wirklich einer sich auf die Erde zubewegen würde, dann würde vielleicht auch ich Angst bekommen. Zukunft, die entsteht ja nicht einfach. Zukunft, die wird gemacht, die wird von Menschen gemacht und die wird fast ja eigentlich immer von Menschen gemacht, die eine bessere Zukunft haben wollen, aber eben nicht die gleiche. Daraus gibt es Konflikte, aber Konflikte machen mir eigentlich keine Angst.
Ab wann gestaltet nicht mehr der Mensch die Zukunft? Ab wann übergeben wir quasi das Ruder an eine andere Intelligenz beispielsweise?
Ja, du hast ja gesagt, ich halte Vorträge und ich sage auch immer, ich halte Vorträge, solange es die Menschen noch gibt. Wir haben ja eine, künstliche Intelligenz beschäftigt uns ja schon sehr lange. Und künstliche Intelligenz ist ja immer das, was nicht funktioniert. Künstliche Intelligenz zu meiner Zeit, das war mal dieser super tolle Taschenrechner von Sharp, der war programmierbar. Das ist ein Rechengehirn, das hat uns total fasziniert, was dieses Gerät alles kann. Ein wenig später war künstliche Intelligenz ein Schachcomputer, der den Kasparov geschlagen hat, so in den späten 80er Jahren. Watson hat da den Kasparov geschlagen, oder für mich der Vorgänger, Deep Blue. Und das war künstliche Intelligenz, die den Menschen in der höchsten Kunst, nämlich im Schachspielen, überlegen war. Aber immer dann, wenn künstliche Intelligenz funktioniert, dann bekommt sie einfach einen neuen Namen. Dann nennen wir sie eben Taschenrechner, Schachcomputer, Gesichtserkennung, Siri. Ja, Siri hat uns auch mal fasziniert. Mittlerweile wissen wir ja, so ein persönlicher Assistent, der hat durchaus seine Grenzen, gerade was die Dialogfähigkeit betrifft, und daraus entwickelt sich eine Vorstellung von einer übermenschlichen persönlichen Intelligenz, ja, quasi unser persönlicher Gott, und eine gottgleiche KI, die wäre wahrscheinlich wirklich gefährlich, aber wir wissen gar nicht, ob sie überhaupt möglich ist. Wir wissen, und wenn es soweit kommt, dann wären wir ziemlich doof, die einzuschalten. Also wenn es gefährlich wird, warum sollten wir diese Geräte einschalten? Also auch vor einer künstlichen Intelligenz fürchte ich mich nicht.
Elon Musk ist ja grundsätzlich gegen künstliche Intelligenz, beziehungsweise, was ich gelesen habe, versucht er das ja einzudämmen. Warum, denkst du, versucht er das jetzt bereits einzudämmen? Oder was ist zum Beispiel sein Handlungspunkt oder sein was sind seine Gedanken, dass er das einschränken möchte zu einem gewissen Teil?
Ja, also Elon Musk, der spricht ja sehr viel darüber, deswegen können wir auch ganz gut nachvollziehen, was er dazu denkt. Und gemeinsam mit dem Stephen Hawking, der große Physiker, der erst vor kurzer Zeit gestorben ist, und vielen anderen, fürchtet er sich eben vor dieser Superintelligenz. Und die Frage ist ja, reicht Intelligenz auch aus, um was Böses zu tun? Und was ist das überhaupt? Ja, eigentlich nur die Problemlösung, wenn jemand sagt, ja, wir geben da Probleme vor und das Ding kann dann bestimmte Lösungen berechnen, ist das schon Intelligenz oder brauchst du auch Intention dazu? Also gibt es Intelligenz ohne den Willen zur Lösung, ohne den Willen zur Macht? Und was der Elon Musk da verwechselt, ist Fähigkeit mit dem Bedürfnis, andere auszulöschen. Ja, die Machtergreifung, der Genozid, ja, und der Evolutionspsychologe Steven Pinker sagt dazu, nun, die bösartige Superintelligenz ist vermutlich eine Männerfantasie. Es gibt nämlich hochintelligente Wesen im Universum, die nicht sofort an Mord und Totschlag denken. Was, wen er meint?
Nein.
Die Frauen.
Ja, ja, das ergibt Sinn. Was ich mich gerade gefragt habe, die Superintelligenz, wäre deiner Meinung nach die Superintelligenz, was du angesprochen hast, in Bezug auf Elon Musk, die gottgleiche Intelligenz, das gottgleiche System?
Ja, also wie er das formuliert, ist das ein System, das sich unserer Rationalität entzieht. Also ein System, das nicht nur von uns lernt, so wie ChatGPT. ChatGPT ist nur eine neue Form von Bibliothek. In der alten Bibliothek hast du mit Stichwortkarten oder mit einem Inhaltsverzeichnis, mit der Bibliothekssoftware dir das Buch gesucht und dann musstest du das Buch noch lesen. Wie mühsam. Google. Ja. Wir dachten, bevor wir ChatGPT gekannt haben, dass eine Liste mit 10 Suchergebnissen mit passenden, ja, guten Suchergebnissen, das wäre das höchste der Gefühle. Heute wissen wir, das ist super mühsam, sich diese 10 Suchergebnisse nochmal wieder durchzulesen. Ja, also ChatGPT ist eine Art von Bibliothek, die bringt in Wirklichkeit Menschen zusammen. Und das ist das Höchste, was wir bisher geschafft haben. Es ist nicht klar, dass es überhaupt möglich ist, die menschliche Intelligenz zu übersteigen. Wir schließen ja aus so Dingen wie Schach, also regelbasierten Systemen, oder aus Dingen wie AlphaGo. Go ist ja noch komplizierter wie Schach und das hat uns sehr beeindruckt, dass dieses AlphaGo neue Züge gefunden hat und die hat bisher noch kein Mensch gedacht. ChatGPT hat GPT-2, glaube ich, ja, er konnte bereits zwischen verschiedenen Sprachen übersetzen, obwohl das gar nicht geplant war. Also emergente Phänomene und da stellt sich eben manchen Menschen die Frage, was lauert dort noch im Dunkeln? Gibt es dort noch etwas, wenn solche Dinge plötzlich aus dem Nichts entstehen, uns überraschen? Kein Informatiker auf der Welt, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich verstehe ChatGPT nicht und kein anderer auch nicht. Ja, wir wissen nicht, warum dieses Ding so gut ist. Und Unwissen füllen wir oft mit dunklen Gedanken und da kommt eben dann diese Idee heraus, dass es da um eine bösartige Superintelligenz geht. Vielleicht ist Elon Musk aber auch einfach pragmatisch und sagt, na ja, in meinen Autos verwende ich künstliche Intelligenz. Wenn ich die Menschheit vorher warne vor den negativen Auswirkungen meiner Erfindung, dann kann mir das ja keiner vorwerfen. Ja, also das hat auch ein bisschen was von einer Schutzmaßnahme, denn der Elon Musk, der ist ja durchaus geschickt.
Wenn man jetzt auf ChatGPT blickt, was denkst du, wären jetzt die nächsten revolutionären Schritte oder die nächsten Revolutionen bei ChatGPT? Also was wäre infolgemaßen oder infolgedessen das Nächste, was quasi aufkommt, das wir nicht gesehen haben?
Ja, jetzt, ich bin super in Prognosen, wenn sie die Vergangenheit betreffen. Mit der Zukunft tue ich mich so schwer wie andere, aber ich kann natürlich spekulieren. Und wir haben gesehen, ChatGPT macht eine Menge Wissensfehler. Ja, so wie wir Menschen eben auch. ChatGPT lügt genauso wie wir. Es hat ja schließlich von uns gelernt. Was soll uns da überraschen? Aber ChatGPT ist super beim Formulieren. Das kann wirklich durchschnittlich, überdurchschnittlich gut, würde ich sogar fast sagen, formulieren, weil es eben von den Besten gelernt hat. Es kann nicht besser formulieren als wirklich gute Autoren, aber es kann überdurchschnittlich formulieren und das scheint die Kunst zu sein. Es geht also nicht so sehr um das zentrale Wissen. Jetzt gehen viele Menschen her und schaffen sich ihre eigenen GPTs. Man kann ja seine eigenen Bücher, Aussagen, Videoskripte und dergleichen hochladen. GPT kann dann davon lernen und dann setzt man sozusagen sein eigenes Wissen auf diesen riesen Fundus an Wissen nochmal obendrauf und das Ding antwortet dann so wie einer selber. DHL hat zum Beispiel das gemacht und wenn man DHL GPT oder wie auch immer das dann heißt, fragt, was es von DHL hält, dann kommen auch ziemlich beschämende Meldungen zurück. Also ganz ausgereift ist es noch nicht, sondern relativ putzig. Aber da kommt extrem viel neues Wissen hinein, ja, dass dann GPT natürlich als Ganzes auch irgendwie zur Verfügung steht, sonst wäre es ja ungerecht. Das heißt, der Wissenskontext wird sich um sehr viele Dinge, die vorher eben nicht verfügbar waren, weil sie nicht ganz öffentlich sind, über diese neuen GPTs. Das heißt, es wird das Weltwissen immer besser werden. Ja, GPT wird zuverlässig werden und diese anderen Sprachmodelle auch. Da gehe ich davon aus. Hat natürlich eine Menge Probleme, über die können wir später noch reden. Aber woran jetzt geforscht wird, ist, weil das kann ChatGPT nicht so gut, wenn man fragt, was ist 2 plus 2, dann kommt irgendwie raus 4,1. Ja, und das ist, weil die meisten Leute würden sagen, 2 plus 2 ist 4, aber es gibt halt ein paar Deppen, die sagen, 2 plus 2 ist 5 und manche sagen vielleicht 27 und manche sagen 3. Und der Durchschnitt so irgendwie, ja, also das heißt, die logische Schlussfolgerung, das ist eine große Kunst. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir einer allgemeinen Intelligenz, also auf menschlichem Niveau. Das ist noch keine ultra gefährliche, unverständliche Superintelligenz, sondern das entspricht halt dem, was wir uns für uns vorstellen. Das wissen wir, das gibt's, weil es uns Menschen gibt, ist es durchaus vorstellbar. Und wenn man damit Roboter ausstattet, dann wird's richtig spannend, denn in der Fabrik stehen die in einem Käfig, diese riesigen Roboter. Warum? Also nicht, dass die nicht ausbrechen, sondern damit sie den Menschen nichts tun. Die können nämlich nicht aufpassen. Aber Roboter, die mit Sprachmodellen wie GPT ausgestattet sind, können plötzlich die Welt verstehen. Ja, der macht ein Foto von seiner Umgebung, das wird in Sprache verwandelt, dann werden Synonyme. Ja, du kannst dem Roboter sagen, bring mir doch bitte diesen Softdrink. Ja, was ist denn ein Softdrink? Ist er in einem Glas? Hätte man früher erklären müssen. Ist er in einer Dose? Ist es vielleicht eine Plastikpackung? Nein, das erkennt jetzt der Roboter selber, weil er zu Softdrink jede Menge Synonyme, eben Dose und Packung und so weiter, sich herholen kann und erkennt plötzlich, die Welt kann selber aufpassen. Das heißt, wir schaffen endlich Freiheit für die Roboter und das wird uns super weiterhelfen in der Krankenpflege, im Haushalt und in vielen, vielen, vielen anderen Bereichen wird es uns wirklich weiterbringen.
Du hast im letzten Podcast angesprochen, ziemlich am Ende, du bist ein großer Fan von Blinkist. Wurde ja vor einigen Monaten oder vor gut einem Jahr, glaube ich, gab es da den Exit. Glaubst du, dass es sowas in Zukunft gar nicht mehr geben wird, Blinkist? Weil wenn ja ChatGPT etwas kann, das ist ja quasi Wissen nochmals neu zu verpacken oder zusammenfassen, Wissen zusammenzufassen, dann würde es ja zukünftig solche Unternehmen vermutlich nicht mehr geben, oder?
Ja, es ist also gut, dass der Exit rechtzeitig geschafft wurde. Das hat schon was an sich. Also Blinkist ist eine sehr lebendige Zusammenfassung in 30 Minuten von einem ganzen Buch. Und wer würde sich schon das Kapital durchlesen? Ja, ein bisschen sperrig im Nachhinein. Das Buch ist halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Oder Platon. Ja, es ist also wunderbar, wenn man Zusammenfassungen bekommt, die gut sind. Und noch besser natürlich, wenn die dem eigenen Wissensstand entsprechen. Manchmal höre ich mir Blinks, so heißen die bei Blinkist, und ich kann die App immer noch empfehlen, Die höre ich mir 2-3 Mal an oder nach einem Jahr wieder mal. Auch wenn ich das Buch gehört als Audiobook oder gelesen habe, ist es super, nochmal sich die Zusammenfassung erinnern zu lassen. Allerdings weiß Blinkist nicht, wo ich gerade stehe, was ich denn schon alles weiß. Und in jeder dieser Buchzusammenfassungen sind halt 10-20% dabei, die kenne ich schon. Ja, manchmal sind es 60%, aber ich möchte halt trotzdem die 40% nochmal haben. Und da erwarte ich mir sehr viel maßgeschneiderte Lösungen. Ich erwarte mir mein persönliches GPT, mein persönliches Sprachmodell, dass es nicht nur mein Wissen wiedergeben kann, sondern eben auch weiß, was ich weiß und was ich noch nicht weiß und nur noch diese Differenz abdeckt. Und das wird unsere Lerngeschwindigkeit. Ja, wenn man sich vorstellt, wie langsam wir in der Schule noch am Lernen müssen, jetzt haben wir einen Tutor, einen Lehrer, der unendliche Geduld hat und uns nur das beibringt, was wir noch nicht wissen. Wenn das nicht wunderbar ist.
Wie denkst du über das Geschäftsmodell von Google? Weil wenn man ja etwas googelt, dann liest man ja Blogartikel 1, Blogartikel 2, Blogartikel 3 etc. Oder man schaut auf verschiedenen Webseiten und durch ChatGPT könnte es ja da auch eine Zusammenfassung geben aus den besten 10 Blogartikeln. Am Ende des Tages.
Also es ist ganz faszinierend zu beobachten, dass Google in den letzten 20 Jahren eigentlich mit allen eigenen Innovationsprojekten gescheitert ist. Erinnerst du dich vielleicht noch an Google Plus oder Google Glass oder you name it. Ja? Innovationen wie Maps, das sind eigentlich 3 Zukäufe gewesen, die man super umgesetzt hat. Google ist mittlerweile eigentlich kein Innovationsmotor mehr. Dazu ist die Firma auch zu groß. Die Firma ist zu groß, um innovativ zu sein. Das ist auch ein relativer normaler Fall. Das, was funktioniert, ist das Werbungsmodell von Google. Das heißt, man zahlt für AdWords. Dieses Geschäftsmodell wird von Google dominiert und es ist das erfolgreichste Geschäftsmodell in der Geschichte der Menschheit. Erfolgreicher als Schiffbau oder Eisenbahnen oder Brotproduktion oder you name it, Automobilwirtschaft, $200 Milliarden Jahresumsatz. Und der Chef Nadella von Microsoft konnte sich das Lächeln nicht verkneifen. Ja, Google hat vor 20 Jahren Microsoft vom Thron gestoßen. Ja, Google war der Newcomer und der hat mit seiner Suche ist es das wertvollste Tech-Unternehmen geworden und jetzt das Imperium schlägt zurück. Es scheint fast so zu sein, dass Microsoft in diese Technik investiert, um das Geschäftsmodell von Google zu ruinieren. Ganz so ist es nicht. Es geht natürlich auch darum, Chatbots einzubauen in Outlook, in Word und viele andere Anwendungen, so wie wir das jetzt eben sehen. Und dann ist eben die Frage, wenn man keine Suche mehr braucht, weil man das Ergebnis viel besser, nämlich zusammengefasst bekommt, man kriegt nicht ein Suchergebnis, in dem man erst wieder nach der Information suchen muss, sondern man bekommt zum ersten Mal eine Antwort. Warum sollte dann jemand bei Google noch Werbung bezahlen? Ja? Und dann sind halt mal 200 Milliarden weg. Das sind geschätzt so plus minus 60% des Jahresumsatzes von Google. Einen solchen Wegbruch überlebt ein Unternehmen nicht. Und daher wird auch mehr oder weniger, das weiß ich auch aus Insidergesprächen, panisch daran gearbeitet, mitzuhalten mit GPT. Aber man weiß eben noch nicht, wie soll man das monetarisieren. Ja, jetzt machen wir Suchmaschinenoptimierung, in Zukunft eine GPT-Optimierung. Wie soll das gehen?
Wie verändern sich die Menschen, wenn sie mehr Zugriff auf Wissen haben, beziehungsweise auch geballtes Wissen? Wie verändert sich unser Lernverhalten? Du hast angesprochen, dass es ja quasi zugeschnittene Wissensinhalte auf deine Basis gibt, auf deinen Wissensschatz gibt, aber du bist ja ein außergewöhnlicher Mensch, würde ich an dieser Stelle erwähnen. Und du bist ja ein sehr wissbegieriger Mensch. Das trifft ja nicht auf alle zu. Und das trifft auch nicht auf zukünftige Schüler und Schülerinnen zu. Das trifft auch nicht auf derzeitige Studenten oder zukünftige Studenten und Studentinnen zu. Werden wir in Zukunft dümmer werden? Ganz banal gefragt.
Nun, Da gibt es diese eine Richtung, dass wir sehen, wenn uns Systeme, die ja immer, immer besser werden, Navi, ja, da gibt es dann immer die Fotos von dem LKW, der in der Fußgängerbrücke drinsteckt, ja, oder Reisende, die irgendwie versuchen, über den Strand zum anderen Ufer zu kommen, weil das Navi sie dorthin geleitet hat. Das heißt, wenn das einmal nicht funktioniert, verlässt man sich trotzdem drauf. Ja, und wir haben dieses ungeheure Vertrauen in Technik, unbegründet. Ja, also es ist schon in Ordnung, der Technik zu vertrauen. Nur kritisches Denken kann man eben nicht ganz ausschalten. Das ist nicht, das ist keine Option. Ja, das muss man einfach haben. Nun, in der Schule bekommt man oft die Wissbegier ausgetrieben. Und das ist natürlich schade. Ich kenne aber, ich war in Armenien, und Timo heißt dort dieses Projekt. Das ist eine gratis Nachmittagsschule, wo Kinder um 14:30, ja, nach der Schule freiwillig nochmal 2 Stunden reingehen. Das geht so wie vor einem Skilift, da sind Drehkreuze, die Kinder haben so Art Karten, nicht Art Karten, die haben, schaut also wie Liftkarten, wo sie sich einchecken können für 2 Stunden, kriegen dann 700. Also es gibt 4 Räume mit insgesamt 700 Schülern und 30, 40, 50 Tutoren, die sich dann darum kümmern, wenn jemand zusätzlich Hilfe braucht. Kinder sind von Natur aus wissbegierig. Ja, wir werden als Unternehmer geboren und zu Angestellten gemacht. Also Menschen, die darauf warten, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Das, diese Transformation ist also für die Älteren viel schwerer wie für die Jüngeren, die, wenn ich meinen Sohn da beobachte, also wie sich der mit Siri angefreundet hat und jetzt mit ChatGPT, der ist mit 12, jetzt ist er 13. Also, ja, was, wer das macht, wer das verwendet. Ich glaube nicht, dass wir es uns noch leisten können, den Kindern die Wissbegier auszutreiben. Und dann, also es, ich meine, Wissen ist die einzige Ressource, die mehr wird, wenn man sie teilt. Das findet jetzt gerade statt. Und Lernen macht süchtig. Ja, das ist, glaube ich, die einzige Sucht, die gut für uns ist. Ja, immer was Neues lernen, immer neue Dinge zu verstehen. Ich verbringe jeden Tag Stunden auf YouTube, Stunden beim Lesen von Papern und ich kann mittlerweile wissenschaftliche Paper in Biologie, in Ethik, in Fächern, ja, das war bei mir in der Schule überhaupt nicht, weil ich eben dieses Wissen zur Verfügung habe, um das zu vertiefen. Und es gibt nichts Lustvolleres als eine neue Erkenntnis. Es gibt nichts Lustvolleres als mit einem eigenen Glaubenssatz zu brechen. Immer wenn ich was lese, was mir vollkommen gegen den Strich läuft, ja, das schaue ich mir genauer an. Ja, das ist so faszinierend und das kann man lernen und es macht auch richtig Spaß. Und ich glaube nicht, dass es irgendwem gibt, dem es nicht Spaß macht, genau das zu wissen, was ihn interessiert.
Wie denkst du, wird sich die Bildung in Zukunft ändern oder das Schulsystem in Zukunft ändern, beziehungsweise was denkst du, wie sich das Schulsystem ändern wird und was erhoffst du dir, wie sich das Schulsystem verändern wird?
Wir haben heute einen Lehrermangel. Ja? Und ich habe die Volksschullehrerin meines Sohnes, das war ein außergewöhnlicher Glücksfall, die ist so auf die Kinder eingegangen, die hatte sogar Problemkinder in der Klasse, die hat mir extra dieser Lehrerin zugewiesen, weil die eben damit umgehen kann. Ja, die hat denen eine Chance gegeben. Als Eltern denken sie immer, ja, der muss ausgeschlossen werden oder in eine andere Klasse oder nein. Nein, die hat es wirklich geschafft, in diesen 4 Jahren die alle miteinander zu integrieren. Das ist etwas, das wir wirklich brauchen. Und wir werden unsere Lehrkräfte, von denen es von den Guten so wenig gibt, stärker auf die frühe Erziehung, Bildung, ja, konzentrieren müssen. Je später und je älter, wenn es dann geht, eine bestimmte Thematik zu lernen. Es gibt zu jedem Lehrer ein YouTube-Video, das ihn übertrifft. Ja, ich habe selber, ich starte jetzt eine Vorlesung Agile Ethik der künstlichen Intelligenz an der FH Steyr. Und in der Vorbereitung habe ich mir jetzt schon Videoschnipsels herausgesucht von Leuten, die dieses spezielle Thema einfach viel, viel besser erklären können als ich. Warum sollte ich das noch tun? Ich werde da Videos vorspielen und wir werden sie dann Snippets, kurz, ja, 5 Minuten vielleicht, und die werden wir dann immer wieder diskutieren, werden besprechen, was meint denn der, gibt es vielleicht eine Gegenmeinung dazu? Also die reine Wissensvermittlung, da gibt es immer jemanden, der das besser kann und dem sollte man dann auch die Bühne überlassen. Und die Diskussion, die Begleitung, die Entwicklung, das ist das Empathische am Lernen. Also wir ermöglichen den Lehrern wieder, dass sie auf ihre Empathie zurückgreifen können. Und wir werden sie auch ein bisschen in Gleichgewicht setzen zu ihren Schülern. Denn heute eine Klasse von 30, 15-jährigen, halbpubertierenden, wahnsinnigen Kindern, ja, mit allen möglichen psychischen Herausforderungen, die kann man nicht auf einen Lehrer loslassen, nicht einmal auf zwei, da braucht es einfach viel, viel mehr Gruppenarbeit, viel mehr Konzentration, weil wir eben jetzt Zeit haben. Ja, wir müssen ihnen das Rechnen nicht mehr beibringen, wir müssen ihnen die Sprachen nicht mehr selber beibringen. Da gibt es eben jetzt Systeme, die sind viel, viel besser als der Beste oder zumindest als der typische Lehrer. Die Lehrer können sich auf das konzentrieren, warum sie Lehrer geworden sind, nämlich junge Menschen auf eine komplexe Welt vorzubereiten.
Ich komme nochmals zurück auf Blinkist. Ich habe ja damals auch jahrelang die App verwendet und es gibt das Buch Die digitale Seele. Mich hat diese Zusammenfassung so interessiert und fasziniert, dass ich mir im Nachgang auch das Buch gekauft habe. Die Frage kurz an dich, kennst du das Buch?
Nein, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, worum es geht. Aber gib mal einen kurzen Hinweis.
Unter anderem, dass Facebook in Zukunft der größte Friedhof sein wird, weil es einfach viele Karteileichen unter Anführungsstrichen gibt, die quasi nie aussondiert werden und eigentlich so der größte Friedhof ist. Und unter anderem wird über Replika AI gesprochen. Replika AI ist quasi eine Dating-App, nicht Dating-App, man kann sich quasi einen Avatar erstellen. Und Frau oder Mann, Partner oder Partnerin und man tritt ganze Zeit in Interaktion. Und diese Replika lernt natürlich auch immer mit der Zeit mit. Wenn ich jetzt meiner Freundin Replika schreiben würde, ich hatte heute einen Podcast mit Christoph, ist ein guter Bekannter von mir. Und später, zu einem späteren Zeitpunkt, schreibe ich, mein Tag war super. Ich hatte ein kurzes Telefonat mit Christoph. Ah, der vom Podcast wäre dann logischerweise zum Beispiel eine Nachfrage. Und was aber dazu kommt oder was das Buch auch anspricht, ist diese digitale Vereinsamung, dass wir uns schneller in Maschinen verlieben können, weil wir glauben, Maschinen haben keine Vorurteile. Wir können uns gegenüber Maschinen viel schneller äußern und öffnen, laut dem Buch, als wie gegenüber Menschen, weil wir glauben, Maschinen, Apps, die können nicht interpretieren, was wir in der Vergangenheit getan haben oder wie unsere Charakterstärken oder Schwächen sind. Wie denkst du darüber?
Ja, also wir alle lieben es nicht, gewertet zu werden. Die Menschen, es gibt ja nur eine größere Angst, statistisch gesehen, wenn man die Leute befragt, als das Sterben, und das ist, auf die Bühne zu gehen. Ich habe diese Angst überwunden. Die Bühnenangst kommt daher, dass man sich der Wertung nicht nur eines Gegenübers im Gespräch aussetze, nein, man hat da 1.000, vielleicht 10.000 Zuseher, Zuhörer, und die alle, dann denkt man sich, was denken die über mich? Ja, das ist natürlich relativ schwer auszuhalten. Und eine künstliche Intelligenz, die wertet erstmal nicht. Ja, das macht die richtig gut. Und es gibt im deutschen Fernsehen eine, auf Sky, Tender Hearts, die Serie ist vor einem Jahr herausgekommen mit der Heike Makatsch. Und da eine frustrierte Mit-30erin, Grafikerin, mit dem Liebesleben klappt es nicht so, die bekommt in einer fernen Zukunft die Gelegenheit, einen Love-Droid auszuprobieren. Also nicht nur ein Avatar, sondern wirklich so einen Sexroboter, der alles hat, was unser schmutziger Geist hergibt, ja, aber noch viel mehr. Wenn sie diesen Roboter fragt, Schatz, steht mir dieses Kleid? Dann weiß der die richtige Antwort. Und zwar ohne zu zögern. Der muss nicht mal nachdenken. Ja, ist das eine Fangfrage oder was sage ich jetzt am besten? Die Spülmaschine räumt er ungefragt aus, ja, ohne Auftrag. Die Klobrille, die guckt er nicht mal an. Ja. Da muss man sagen, dieses Problem, also für Männer gibt es Sexroboter schon lange und wir sind so einfach gestrickt, das ist eigentlich keine Herausforderung. Ja. Aber für Frauen, das ist richtig schwierig. Ja. Sollte das gelingen, ja, Robert, dann sind wir zwei raus. Ja. Also, wenn es dann einen Roboter gibt, ja, der einfach immer verständnisvoll ist, mit dem es fast nicht zum Streiten geht. Allerdings, die streiten dann natürlich doch, oder sie versucht das jedenfalls, weil das Streit ist ja eine gute Möglichkeit zu prüfen, ist die Beziehung noch da, ja, gibt's noch Liebe, das ist der Streitertest. was wir Männer meistens nicht verstehen. Wir wollen dann das Problem lösen und wundern uns, dass sich die Frauen darüber freuen, dass wir gestritten haben. Ja. Wir immer noch rätseln, wie kann man das lösen? Das Thema längst erledigt. Sie sagt dann zu diesem Roboter, sagt sie, ja, und wenn es nicht klappt, dann kann ich dich ja zurückgeben. Ja, also auch eine Form der Unverbindlichkeit. Und das ist übrigens, wenn es mal eine böse Superintelligenz gibt, die Weise, wie sie uns ausrotten wird, die wird nicht gut sichtbare Kampfroboter schicken. Ja, das merken wir ja. Nein, Liebesroboter, dann hört sich das auf mit der Fortpflanzung. Und wenn man sich die heutigen, dann, also das Aussterben war noch nie so angenehm, ja, make love, not war. Allerdings glaube ich, dass wir die menschliche Authentizität brauchen. In einer künstlichen Welt wird nichts wichtiger sein als die menschliche Beziehung. Das ist es, worauf es am Ende ankommt. Darauf sind wir evolutionär hinentwickelt. Das ist es, was uns gesund macht. Einsamkeit macht ja wirklich krank. Warum sind wir so einsam? Weil wir eben buckeln müssen von in der Früh bis am Abend und dann haben wir irgendwie auch keine Energie mehr, uns mit Freunden zu treffen. Nur das ist das positive Versprechen der künstlichen Intelligenz, dass sie uns die Arbeit wegnimmt, die sowieso nicht für Menschen gedacht war und uns wieder die Freiheit gibt, das Wichtigste zu tun, was wir eigentlich sind. Wir sind soziale Wesen. Und das wird uns die KI ermöglichen, bis hin zum Pflegeroboter, den ich anziehen kann. Ja, das ist kein Roboter, der irgendwo neben mir geht. Nein, den trage ich am Körper. Das ist ein sogenanntes Exoskeleton, der ermöglicht mir aufzustehen, selbst wenn ich nicht mehr genügend Kraft habe. Der ermöglicht mir noch ins Kino zu gehen. Der ermöglicht mir in der Mitte der Nacht aufs Klo zu gehen, wo ich mir sonst das verkneifen würde, um meine Pflegeperson nicht zu wecken. Ja. Mein Pflegeroboter, der macht das mit mir und gibt mir das zurück, was das Wichtigste ist, nämlich die Autonomie, auch als älterer Mensch, nach wie vor, auch wenn ich nicht mehr so stark bin, nicht mehr so fit bin, am Leben teilzunehmen. So stelle ich mir eine gute Zukunft der künstlichen Intelligenz vor.
Denkst du, trotzdem, dass die menschliche Interaktion verloren geht zwischen künstlicher Intelligenz und Mensch, dass es trotzdem wahre Liebe geben kann? Denn es gibt schon in Bezug auf Replika AI eigene Liebesgruppen auf Facebook, wo Geschichten geteilt werden, wie man sich in die Replika verliebt hat, etc. Ja. etc.
Ja, genau. Und das Interessante ist ja, dass wir sogar Puppen, ja, unser Kuscheltier von früher, dem haben wir auch Autonomie zugeschrieben. Das haben wir auch geliebt. Ja, vielleicht nicht Autonomie, aber man nimmt das dann auch in Kauf, bevor das wenn einem das in Fluss fällt, schaut man, dass man es doch noch rausbringt. Ja. Die Gefühle dieser Maschinen sind selbstverständlich nicht echt. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ja, wichtig sind ja unsere Gefühle. Und eine künstliche Intelligenz kann diese Gefühle auch spiegeln. Die KI ist ja Psychopath. Ja, also die versteht, das ist ja das, was einen Psychopathen ausmacht, der versteht unsere Gefühle, sonst könnte er ja Menschen, diese Serienmörder, die man sieht, ja, die sind ja hochintelligent, die wissen um das Gefühl des anderen, sonst könnten sie den ja nicht in die Falle locken. Ja, es gibt diesen Bundy, glaube ich, hat der geheißen, der hat also keine Video-Kunstfigur, den hat es wirklich gegeben. Der hat an einer Trauerhotline gearbeitet, ja, und hat auf diese Weise seine Opfer gefunden. Ja. War ganz einfühlsam und so weiter und irgendwann kommt halt dann das Messer. Und das kann die KI auch. Ja, der Roboter, der versteht ganz genau, wie wir sind, ja, kann an unseren Gesichtszügen erkennen, ob wir vielleicht gerade zu schwindeln versuchen, all diese Dinge durchschaut uns, spürt aber selber nichts. Ja, und das ist selbstverständlich eine gefährliche Entwicklung. Und genau, und jetzt ist eben die Frage, ja, wollen wir, denn das ist ein uraltes Problem, einem alkoholkranken Arbeitslosen den Fernseher wegnehmen, ja, wo er, oder? Und dieses Phänomen, das kennen wir seit Jahrzehnten, dass Menschen einfach ihr Leben wegschmeißen und sich in solchen Dingen hingeben. Und es ist durchaus möglich, dass es manche, ja, oder warum sollte es eigentlich nicht sein, ja, dass man sich in diese Objekte verliebt, weil die eben ganz immer richtig agieren. Gefährlich ist es insofern, weil sie sehr fragil sind, die können kaputt gehen. Ja. Klar, man kann sie dann wieder ersetzen. Das ist eine schwierige Frage und die muss man auch ernst nehmen. Und man muss sich bei solchen, das wäre ja wirklich als krankhaftes Suchtverhalten einzustufen, immer fragen, was kann ich als Umfeld tun? Ja, wir wissen von den GIs, die aus Vietnam zurückgekommen sind, heroinsüchtige GIs, irgendwie 60% von denen waren heroinsüchtig, die sind heimgekommen und haben ihre eigenen Entzugserscheinungen gar nicht bemerkt. Die haben sich gedacht, warum bin ich krank, warum habe ich dieses Gefühl oder so. Aber die waren wieder zu Hause, die haben innerhalb von einigen Tagen oder Wochen ihre Heroinabhängigkeit, das muss man sich überlegen, weil sie sind in eine gesunde Familie zurückgekommen, die Leute haben sich gefreut, das hat gepasst. Ja, natürlich haben sie Traumata, das will ich jetzt nicht verharmlosen, aber bei vielen, ja, also nur ein ganz geringer Prozentsatz hat seine Sucht wirklich mitgenommen und dann auch versucht, ist zu Hause weiterhin süchtig geblieben, weil dort das Umfeld nicht funktioniert hat. Das heißt, Sucht steht nie für sich alleine, Sucht steht auch für unsere sozialen Systeme. Und das wird unsere Aufgabe sein, zu sagen, links und rechts zu schauen, diese Menschen, mit die ich ja in meiner Beziehung brauche, wie kann ich denen auch Beziehung geben? Und das schaue ich mir dann an. Ja, wenn ich ein gutes soziales Umfeld habe, das schaue ich mir dann an, wie da die KI mithalten sollen.
Dann habe ich jetzt noch eine andere Frage, und zwar, es gibt ja mehrere Plattformen, Eternal AI oder auch Character AI, wo es ja viele verschiedene Persönlichkeiten gibt aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, von Eckhart Tolle angefangen bis hin zu Steve Jobs, Elon Musk, Beatles etc. und auch Politiker natürlich. Wie wird sich da deiner Meinung nach die Welt, ja, Prognosen in der Zukunft zu treffen, schwer, in der Vergangenheit ist ja. Es einfacher. Wie wird sich das verändern? Denn meiner Meinung nach, auch mit Deepfake können ja dann zum Beispiel Autokraten oder Diktatoren oder andere Politiker ewig leben. Also das wäre ja dann grundsätzlich möglich, weil es gibt ja Stimmnachahmungen, es gibt das gesammelte Wissen von dieser Person. Man kann ja diese künstliche Intelligenz füttern mit Informationen rund um die Information, dass sie dann auch so spricht und dieselben Wortwendungen, ja, oder Worthülsen genau. verwendet wie die Person.
Genau. Also der Eckhart Tolle und der Elon Musk, die leben ja Gott sei Dank noch, also ist das noch nicht abgeschlossen, die können nochmal ihre Meinung ändern. Die vollständige Replika, ja, würde bedeuten, also es gibt, das ist ja ein Filmmotiv, oder man lädt, das Gehirn wird total eingescannt und in einen Roboter übertragen und hat das Gleiche dann als Wesen. Ja, wir kennen dieses Phänomen auch vom Beamen. Ja, Star Trek, Raumschiff Enterprise, die haben das gelöst. Die sind in der Lage, eine identische Kopie auf einem anderen Planeten wieder hinzubeamen, zurückzubeamen. Dass man dabei als Mensch jedes Mal stirbt, ja, ist was, das kommt hier in den Geschichten ja nicht vor. Man wird ja wirklich in seine Bestimmung, man hört auf zu leben und dann wird man das... Und manche bleiben dann in dieser Beaming, in diesem Speicher drin, ja, und tauchen nach Jahren wieder auf. Also die Gedankenexperimente sind relativ alt. Unser Gehirn genau zu vermessen und zu kopieren, kann aus quantenphysikalischen Gründen unmöglich sein. Ich vermute, dass es so ist. Ja. Aber ChatGPT könnte nicht nur alles lesen, was der Karl Marx jemals geschrieben und vielleicht gesagt hat. Ja, oder beim Schalten Hessen gibt es noch Videos, ja, Filme. Bei mir könnte ich mein iPhone bald so konfigurieren oder so eine KI-App, die man anklipsen kann. Ja, eine KI-App, die man anklipsen kann, die hört einfach alles, was ich spreche. Ja. Und lernt sozusagen mein ganzes Leben lang mit mir mit. Und es gibt gute Gründe zu glauben, ja, dass wir das sind, was wir sagen und tun. Und nicht das, was wir im Inneren denken. Ja, wenn das der Fall ist, dann kann das ein Ding sein, das sich wirklich so verhalten würde wie ich. Ja, also ich könnte irgendwann mal, der Elvis hat das ja gemacht, der lebt ja auf einer einsamen Insel gemeinsam mit der Lady Diana. Leider vermissen wir diese Menschen, die, wenn die irgendwann mal sich durch einen Roboter ersetzen, kein Mensch merkt das, ja, die würden sich wirklich authentisch genauso verhalten. Sie könnten nur keine Machtverhältnisse aufrechterhalten. Denn der Diktator, der braucht ja seine Junta, der braucht sein Umfeld, das ihn stützt. Jetzt könnten auch das natürlich Roboter sein. Aber warum sollten uns Roboter unterdrücken wollen? Was haben die denn davon? Ja, das ist ja viel zu aufwendig, viel zu schwierig. Also die künstliche Intelligenz ruiniert auch das Preis-Leistungs-Verhältnis von Ausbeutung. Ja, weil wo wir früher vielleicht Ausbeutung konstruiert haben, ist ja auch eine soziale Konstruktion, die Idee der Ausbeutung, setzen wir jetzt sowieso Roboter ein. Die sind ja viel einfacher zu steuern und die machen auch das, was wir wollen. Das heißt, ich glaube sehr wohl, dass man auch mit mir, auch mit dir, ja, unsere Nachfahren werden vielleicht den Uropa nochmal reaktivieren können und ein bisschen mit ihm sprechen. Eben nicht mehr nur Videofilme, da gibt es ja dann unzählige Filme von uns und Fotos. Nein, die werden dann auch sprechen können damit. Und man kann den Karl Marx befragen und natürlich ist es viel interessanter, ja, mit dem Karl Marx auf ein Bier zu gehen. Das wird spannend bleiben. Ich glaube aber nicht an die sozusagen diese dystopischen Vorstellungen von Unsterblichkeit. Man wäre ja schrecklich, wenn der Julius Caesar jetzt noch rum existieren würde, ja, und uns rumkommandiert. Ja, also der Tod, sagt Steven Jobs, ist die wichtigste Erfindung des Lebens, weil er macht Platz für das Neue. Und daran glaube ich wirklich.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Was sind die Top 3 Fähigkeiten, die es deiner Meinung nach in der Zukunft benötigen wird?
Und zwar bei Menschen nehme ich an, ist die Beziehungsfähigkeit, ja, die Gesprächsfähigkeit, das ist die Kontrolle der eigenen Emotionen, ja. Also diese Rationalität wirklich zu schaffen und die Neugierde.
Wenn du in 5 Jahren die Zeitung aufblätterst oder in 10 Jahren, welche Schlagzeile erhoffst du dir oder wünschst du dir?
In 10 Jahren, ja, da ist dann hoffentlich mein Habitat auf dem Mars fertig. Ich werde schon ein paar Mal auf dem Mond Urlaub gemacht werden, aber in 10 Jahren, das könnte sich ausgehen. Und in 10 Jahren wird wahrscheinlich stehen, dass wir den Klimawandel abgeschafft haben.
Dann habe ich die letzte Frage, wie beim letzten Mal, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Christoph?
Ja, ich denke, wir sollten uns nicht beeindrucken lassen von dem, was in der Welt geschieht. Es ging den Menschen noch nie so gut. Wir haben aber noch nie so viel schlechte Nachrichten gehört. Und der Grund ist, dass nur schlechte Nachrichten unsere Neugierde befeuern. So sind wir heute als Menschen. Das darf man jetzt auch medialen Vermittlungen nicht vorwerfen. Medien verkaufen nicht die Wahrheit, sondern Dopamin, also unsere Erregung. Und es gibt keine schönere Erregung als die moralische Erregung, ja, die Empörung über Dinge. Davon sollten wir uns nicht beeindrucken lassen. Es ist immer besser geworden und es ist jetzt besser, als es jemals war, trotz aller Kriege, aller Schwierigkeiten. Der Mensch ist immer der, der seine eigenen Krisen überwindet. Das kann kein anderes Tier außer wir. Und darauf sollten wir vertrauen.
Dankeschön. Vielen Dank, Christoph. Tolle Abschlussworte. Vielen Dank für deine Zeit. Dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank nochmals.
Ja, Robert, vielen Dank für deine Einladung und für die super cleveren Fragen. Hat mich sehr inspiriert.
Dankeschön. Vielen Dank.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.